ARD.
Hallo zusammen, ich bin Ole Wackermann und auch heute lässt uns in Hamburg nicht los, was gerade im Iran und im Nahen Osten passiert. Die Eilmeldungen überschlagen sich, viele machen sich Sorgen, was noch alles passieren könnte. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich heute mit einer Hamburgerin sprechen konnte, die enge Kontakte hat in den Iran und uns auch helfen kann, besser zu verstehen, was die Menschen dort bewegt. Die Grünen-Politikerin und Wissenschaftssenatorin Mariam Blumenthal.
Niemand glaubt daran, dass das, was Donald Trump da gerade unterstützt und Israel gerade sozusagen gemeinsam machen, dass das aus Liebe zum iranischen Volk passiert. Also natürlich, wir sind ja nicht blöd und die Menschen im Iran sind auch nicht blöd. Und nichtsdestotrotz muss man sich das wirklich einmal vergegenwärtigen, wie verzweifelt ein Volk sein muss, dass es sagt, wir akzeptieren Raketen und Bomben auf unser Land, weil das alles besser ist, als weiter mit diesem Regime leben zu müssen.
Heute ist Mittwoch, der 4. März und das ausführliche Interview gibt's jetzt.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Mariam Blumenthal wurde in Teheran geboren und ist als Kind mit ihren Eltern und ihrem Bruder nach Deutschland gekommen. Sie ist Grünen-Politikerin und Hamburgs Wissenschaftssenatorin. Heute möchte ich mit ihr vor allem als Hamburgerin sprechen, die sich für die Menschen im Iran engagiert und die eine wichtige Stimme ist in der Diskussion darüber. Und deshalb freue ich mich sehr, dass sie jetzt zu Gast im Studio ist. Herzlich willkommen, Frau Blumenthal.
Vielen Dank, hallo.
Wie haben Sie die letzten Tage eigentlich erlebt, seitdem die Nachricht kam, die USA und Israel haben den Iran angegriffen?
Ich würde sagen, die letzten Tage waren eine Gefühlsachterbahn. Mal geht es einem gut, mal geht es einem weniger gut, je nachdem, wie viele Informationen ich auch erhalte und wie sehr ich mich auch damit beschäftige. Es gibt dann natürlich gute Ablenkungsmomente und wenn die nicht da sind, dann versucht man natürlich verzweifelt an noch mehr Informationen zu kommen. Ich habe gerade sehr engen Kontakt zu meinen iranischstämmigen Freundinnen und Freunden hier in Hamburg. Solche Momente schweißen immer zusammen. Wir kennen das schon aus der Vergangenheit. Immer wenn es im Iran turbulenter wird, sind wir alle wieder beieinander. Und insgesamt überwiegt aber vor allem ein Stück weit die Zuversicht in diesen Zeiten.
Das ist gut zu hören, auf jeden Fall. Wir haben auch gehört von vielen Hamburgerinnen und Hamburgern mit Familie im Iran, dass es im Moment große Probleme gibt, überhaupt die Angehörigen zu erreichen und da Informationen zu bekommen, wie es denen geht. Wie stabil ist Ihr Kontakt da?
Ich habe viele Kontakte in den Iran. Ich habe zu Teilen meiner Familie seit Samstagvormittag keinen Kontakt mehr. Aber ich habe dennoch fast täglich eigentlich Kontakt in den Iran, direkt und indirekt, sodass ich immer eigentlich täglich ein gutes Gefühl dafür habe, wie die Stimmung gerade zumindest in meiner Bubble ist. So. Aber man ist natürlich immer trotzdem auch in Sorge um seine Liebsten, das ist total klar.
Was hören Sie denn so in den letzten Tagen?
Also ich höre sehr vieles, was für uns erstmal in unseren sozusagen Ohren vielleicht ein wenig gewöhnungsbedürftig ist oder vielleicht erstmal schwierig sozusagen einzuordnen ist. Vor allem höre ich sehr viel Freude, sehr viel Ausdauer, sehr viel Hoffnung. Die Menschen im Iran melden mir, nicht nur mir. Ich versuche wirklich immer aus meiner eigenen Bubble sozusagen irgendwie auszubrechen und auch von meinen Leuten hier in Hamburg und in Deutschland zu erfahren, was hört ihr denn von euren Leuten, um ein Gefühl zu haben, ist das nur aus meiner Bubble so oder ist das wirklich die Mehrheit im Iran, weil man das natürlich, ich bin hier sozialisiert, ja, kaum glauben kann. Aber tatsächlich ist es so, dass vor allem überwiegt, dass Menschen sagen, hey, es geht uns okay, wir sind damit okay, es ist fein für uns, wir finden das gerade gut, was hier passiert und wir halten das gut aus, uns geht's gut, ja, Häuser sind beschädigt, auch irgendwie durch sozusagen Schäden der Bomben und Raketen sind auch, Häuser werden dann beschädigt, aber man muss sich auch einen Moment nehmen, um das als jemand, der in Deutschland im Westen sozialisiert ist, gut einordnen zu können, warum das so ist.
Wünschen Sie sich da auch manchmal mehr Verständnis in Deutschland dafür, für diese Perspektive? Denn das ist ja ein Zwiespalt. Auf der einen Seite die Gefahr auch für das eigene Leben, auf der anderen Seite eben der Jubel darüber, auf der anderen Seite auch über den Tod von Ali Khamenei. Da haben wir ja auch jubelnde Menschen auf den Straßen gesehen.
Ja, also ich habe andersherum auch sehr viel Verständnis, ja, für diejenigen, die sagen, oh, das verstehe ich alles nicht. Das kriege ich nicht gut zusammen. Also das passt irgendwie nicht in mein Wertesystem gerade. Oder dafür habe ich ganz großes Verständnis. Wofür ich kein großes Verständnis habe, ist, wenn andersherum sozusagen der eigene Kompass übergestülpt wird jetzt über diese gesamte Situation im Iran. Weil die ist schon wirklich wahnsinnig komplex. Und bereits 2009 gab es im Iran auf den Straßen im Iran ein Slogan, der hieß Obama, Obama, Yaba Una, Yaba Ma. Und das heißt so viel wie Obama, Obama, bist du mit denen oder mit uns? Und damit haben die ihn schon damals als Präsident der USA aufgefordert, sich an die Seite der Menschen im Iran zu stellen und ihnen wirklich so zu helfen, dass das auch was bringt und sie auch militärisch zu unterstützen. Das war damals schon ein Appell an Obama. Also das hat gar nichts mit Donald Trump zu tun, nichts mit Benjamin Netanyahu zu tun. Ich persönlich glaube auch, dass es völkerrechtswidrig ist, was da passiert. Und dennoch muss man dazu diskutieren, was passiert aber mit der Bevölkerung? Also wenn wir am Völkerrecht in diesem Fall festhalten, ich hoffe, wir halten immer am Völkerrecht fest, müssen wir immer gleichermaßen fragen, was bedeutet das am Ende für die Zivilbevölkerung, die nämlich seit mehr als 4 Jahrzehnten gegen die Unterdrückung, gegen diese Diktatur kämpft. Ich habe viel Verständnis für jede Diskussion. Andersherum habe ich kein Verständnis dafür, wenn der Freiheitswille, der Freiheitskampf der Iranerinnen und Iranern bei dieser Diskussion aus dem Blick verloren geht.
Interessant, dass Sie Obama angesprochen haben, der ja in Deutschland nach wie vor sehr beliebt ist, Trump weniger, aber Trump macht ja jetzt das, was sich offenbar auch viele Iranerinnen und Iraner gewünscht haben. Auf der anderen Seite kommen jetzt auch von ihm wieder widersprüchliche Signale, ob er wirklich das Regime stürzen will. Ist die Hoffnung auf Freiheit für den Iran vielleicht schon ein Stück weit kleiner geworden?
Also niemand im Iran, auch außerhalb, nicht ich, niemand glaubt daran, dass das, was Donald Trump da gerade unterstützt und Israel gerade sozusagen gemeinsam machen, dass das aus Liebe zum iranischen Volk passiert. Also natürlich, wir sind ja nicht blöd und die Menschen im Iran sind auch nicht blöd. Also da gibt es immer geopolitische, innenpolitische, was auch immer sozusagen eigene Intentionen, die dahinter steckt. Und nichtsdestotrotz muss man sich das wirklich einmal vergegenwärtigen, wie verzweifelt ein Volk sein muss, dass es sagt, wir akzeptieren Raketen und Bomben auf unser Land, weil das alles besser ist, als weiter mit diesem Regime leben zu müssen.
Was ich so auch beeindruckend finde, wirklich persönlich, Sie haben schon erzählt, wie lange das schon geht, wie viele Anläufe es schon gab, immer wieder den Versuch, dieses Regime zu stürzen und einen Freiheitskampf dann auch zu gewinnen. Woher nehmen die Menschen die Hoffnung, dass es dieses Mal eben doch klappt?
Das ist dieses Mal so weit, wie wir im Iran noch nie waren. Also der Weg, der jetzt gegangen wird, so weit ist man noch nie gegangen. Anfang des Jahres haben wir das erlebt, 8.9., ja, wo Menschen, Hunderttausende, Millionen Iranerinnen und Iraner auf den Straßen waren. Und man so das Gefühl hatte, also jetzt müsste doch eigentlich jedes Regime, jede Führung müsste doch jetzt kapitulieren und sagen, okay, die wollen uns echt nicht mehr. Da haben die aber so richtig aufgefahren und haben all diese Gruppen ins Land geholt. Die haben teilweise, die kamen aus Pakistan, die kamen aus den arabischen Ländern und so weiter und haben auf der Straße die Menschen abgeschlachtet, ja, weil eine Hand wäscht die andere, ne? Wir finanzieren euren Terrorismus. In diesen Momenten kommt ihr in unser Land und übernimmt unsere Drecksarbeit. Das ist
kam
das.
Vielleicht der Militärschlag sogar zu spät. Nach diesem Massakern hat ja Trump eigentlich gesagt, Hilfe sei unterwegs.
Ja, das ist eine Frage, die wir Iranerinnen uns versuchen dieser Tage nicht unbedingt zu stellen und die Menschen im Iran auch nicht, weil die so unfassbar schmerzt.
Ja.
Aber die Menschen haben das geschafft, aus dieser Trauer jetzt wieder Kraft und Hoffnung zu schöpfen. Und wenn man sich das einmal anguckt, im Iran trauert man ja so in Etappen. Also man trauert die ersten 7 Tage, der 40. Tag ist nochmal so ein Meilenstein der Trauer. Und als dieser 40. Tag, Todestag von vielen, vielen Menschen im Iran, jungen Menschen ja war, da sind die Familien an die Gräber gegangen, es kursierten so viele Videos und Nachrichten dazu, an die Gräber gegangen und haben getanzt an den Gräbern ihrer eigenen Kinder und haben gesagt, du bist nicht gestorben für nichts, wir führen deinen Kampf weiter. Und das ist sozusagen etwas, glaube ich, dass dieses Volk trägt, schon seit vielen, vielen Jahren dieses Volk so trägt. ja, man hätte sich vielleicht vorher eine Intervention oder auch ein Handeln der Weltgemeinschaft gewünscht, die vor allem auch ohne Krieg und militärischen Einsatz auskommt. Aber wir haben in den letzten Jahrzehnten gemerkt, mit diesem Regime funktioniert es einfach nicht.
Eine Kollegin von mir hat mit einem Deutsch-Iraner in Hamburg gesprochen, der hat gesagt, wenn das Regime im Iran tatsächlich fallen sollte, dann könnte er sich vorstellen, nach Teheran zu ziehen und da ein Schnitzelrestaurant zu eröffnen. Also da scheint ja doch noch ganz viel Hoffnung zu sein. Wovon träumen Sie denn, wenn Sie an die Zukunft des Iran denken?
Auf gar keinen Fall im Iran zu leben. Ich bin hier aufgewachsen. Ich bin Hamburgerin durch und durch. Aber wissen Sie, ich war jetzt viele, viele Jahre nicht im Iran und könnte jetzt natürlich aufgrund meines politischen Engagements auch nicht einreisen. Und in der Zwischenzeit, seitdem ich nicht mehr da war, habe ich 3 Kinder bekommen. Meine Oma ist verstorben, meine Cousine ist verstorben an Krebs, meine Tante ist verstorben, eine meiner Tanten. Und meine ganz große Hoffnung ist es, dass ich eines Tages mit meinen Kindern diese Gräber besuchen kann und ihnen die letzte Ehre sozusagen an ihrem Grab erweisen darf. Das wäre meine ganz persönliche sozusagen Hoffnung, die ich mit diesen Tagen verbinde, einmal eine Blume an diese 3 Gräber zu legen und mich ordentlich verabschieden zu dürfen.
In einem freien Iran. Genau. Vielen Dank, Mariam Blumenthal.
Dankeschön.
Und wir bleiben noch kurz beim Thema. Es fliegen ja nach wie vor Raketen aus dem Iran gegen Ziele in der Region. Offenbar findet der Krieg auch auf dem Meer statt. Und in dieser gefährlichen Situation sitzen nun unbewaffnete Handelsschiffe fest, weil der Iran die Straße von Hormuz gesperrt hat. Auch Schiffe der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd sind betroffen. Hapag-Lloyd hat einen Krisenstab eingerichtet. Den leitet die Hapag-Lloyd-Flottenchefin Silke Lehmköster.
Wir treffen uns mindestens einmal am Tag, gehen dann tatsächlich die Situation einmal durch. Was hat man gehört? Was für Angriffe sind geschehen in den vergangenen Stunden? Gehen dann Schiff für Schiff durch. Wo liegt es? Welche haben wir im Zulauf? Wo müssen wir Nothäfen suchen? Und melden uns dann aber natürlich auch im Laufe des Tages immer wieder untereinander, wenn wir irgendwelche Updates gehört haben.
Wo genau sich die Hapag-Lloyd-Frachter im Persischen Golf befinden, das sagt sie nicht aus Sicherheitsgründen, denn die Lage ist durchaus ernst.
Unsere Schiffe tatsächlich nicht, aber es gibt mittlerweile mehr als 5 Schiffe, die getroffen worden sind, entweder direkt getroffen worden sind oder von Schrapnellen. Und wir haben leider auch die ersten Todesfälle in der maritimen Gemeinschaft zu verzeichnen.
Mit einem US-Angriff auf den Iran hatte man gerechnet, aber nicht damit, dass es ein Flächenbrand wird, sagt Silke Lehmköster. Damit den Besatzungen möglichst nichts passiert, wird an Deck nur gearbeitet, wenn es unbedingt notwendig ist. Die deutsche Seemannsmission schätzt, dass mehr als 200 größere Frachtschiffe im Persischen Golf festsitzen, dazu mehrere Kreuzfahrtschiffe. Zusammengenommen sind also einige tausend Crewmitglieder und Passagiere betroffen. Und damit kommen wir zurück nach Hamburg. Manchmal steckt in einer schlechten Nachricht ja auch eine gute Nachricht. Alle, die rund ums Heiligengeistfeld wohnen, müssen sich um ihre Nachtruhe im Sommer etwas weniger Sorgen machen. Denn das Fanfest, das große Public Viewing zur Fußball-WM, das fällt dieses Jahr aus. Darüber hatte zuerst das Hamburger Abendblatt berichtet. Wir haben es dieses Mal nicht hinbekommen, hat uns Veranstalter Uwe Bergmann gesagt.
Also der schnöde Mammon ist natürlich auch ein ganz erschlagenes Argument. Die Durchführung einer solchen Veranstaltung ist wirklich sehr, sehr teuer geworden. Also das kostet alles viel, viel Geld und das ist man nicht mehr in der Lage, durch den Verkauf von Getränken und Speisen einzunehmen. Die Leute konsumieren nicht mehr so wild und ist ja auch ganz gut, dass sie auch nicht mehr so viel Alkohol trinken. Aber es führt eben dazu, dass man andere Refinanzierungsquellen suchen muss und die haben wir versucht zu suchen, aber nicht gefunden.
Weniger Alkohol, aber hohe und dadurch auch teure Sicherheitsauflagen plus Spiele, die erst spät beginnen. Die WM wird ja in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Ja, das macht unterm Strich kein Fanfest auf dem Heiligengeistfeld. Schade für viele Fußballfans, die müssen dann vielleicht auf andere Orte ausweichen, zum Beispiel aufs Landhaus Walter im Stadtpark. Da passen immerhin auch 5000 Leute hin. Müssen wir also in etwas kleineren Rudeln gucken dieses Mal. Und damit sind wir am Ende angekommen für heute. Ich wünsche euch einen wunderbaren Feierabend. Genießt noch die Sonne und wenn ihr mögt, eine frische Folge Hamburg heute gibt es dann morgen wieder. Macht's gut, bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.